nach einer letzten Zählung schon so um die 1000 unterschiedliche Dialekte davon gibt und damit könnte man auch zählen mindestens 1000 Anwendungen. Ich musste also hier eine deutliche Auswahl treffen und habe versucht, aus jedem Anwendungsgebiet einen einigermaßen repräsentativen Vertreter herauszugreifen, an dem man zumindest die Potenziale hier sehen kann. Aber nach der Vorrede möchte ich mal zu der Kurzvorstellung kommen. Ich denke, dass einige von Ihnen vielleicht schon mal XML gesehen haben. Eigentlich ist XML gar keine Sprache in dem Sinne, wie wir es bei Computersprachen verwenden, sondern eine Metasprache, das heißt eine Sprache zur Definition von Sprachen. Deswegen, wenn Ihnen jemand sagt, er hat irgendwas mit XML realisiert oder ein Werkzeug exportiert XML, dann sagt das leider noch nicht so besonders viel. Dann sagt das nur, dass das Gewissen relativ allgemeinen Regeln genügt. XML ist nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern aus einer Entwicklung, die schon seit etwa mittlerweile 13, 14 Jahren entstanden oder vor etwa 13, 14 Jahren entstanden war, und zwar die Standard Generalized Markup Language, SGML, die eigentlich sogar noch umfassender und mit noch mehr Möglichkeiten ausgestattet ist. Allerdings hat man dafür als Preis gezahlt, dass der Umgang damit sehr kompliziert war. Auch die Werkzeuge hatten typischerweise ungefähr sechsstellige Preisschilder. Und das hat natürlich die Verbreitung ein klein wenig gebremst. SGML wurde primär bei sehr großen Unternehmen, wie beispielsweise Boeing, für Dokumentation eingesetzt. Oder wohl teilweise auch. Aber die breite Entwicklung blieb natürlich aus. Mit dem Entstehen des WWW hat ein spezieller SGML-Dialekt große Verbreitung gefunden. Was HTML, Hypertext Markup Language, ist, denke ich, brauche ich hier nicht ausführlich zu erläutern. Man hat dann im Laufe der letzten 7, 8 Jahre, wo HTML intensiv genutzt wurde, aber auch gelernt, dass es dort Beschränkungen gibt. Und weil ich eben mir ersparen wollte, XML ganz formal mit 1000 Syntaxfragen und Vorschriften einzuführen, habe ich ein kleines Beispiel mal genommen. Wenn wir zum Beispiel Studenten, die in einen Kurs eingeschrieben sind, verwalten wollen, dann könnte man das sich so darstellen. Sie sehen, dass hier das Ganze von sogenannten Markup eingeklammert ist, das heißt immer zu einem Beginn des Students gehört in das entsprechende Ende. Hier zu sehen, mit dem Schrägstrich markiert. Und dann gibt es dort in dieser großen Struktur, sagen wir Studentenliste, mehrere Einträge, in diesem Fall zwei, die jeweils vom Typ Person sind, diese Elemente, wie man auch sah. Wir sehen hier diese Person. Die hat wiederum in sich noch drei Elemente, nämlich einen Vornamen und einen Nachnamen. Im zweiten Fall sogar noch etwas mehr, noch eine E-Mail-Adresse, sehen Sie hier. Nun, einigen wird das sicherlich bekannt vorkommen, dass das mit Datenbanken auch was zu tun hat. Dazu will ich euch nicht viel sagen. Es gibt also auch eine gegenseitige Abbildung zu Datenbanken und umgekehrt. Was wir noch sehen, hier gibt es noch ein paar Angaben irgendwie, die etwas, in einer etwas eigenartigen Syntax hier beschrieben sind. Das heißt immer ein Name eines Attributs, wie man das auch nennt, und dahinter ein Wert, den man in Anführungszeichen setzen muss. Und als Attribute wird man meistens Merkmale dieses Elements klassifizieren, die nun nicht weiter unterstrukturiert werden, die sich zum Beispiel automatisch beim Anlegen dieses Eintrags ergeben. Das ist natürlich auch ein bisschen Willkür des Entwerfers solcher XML-Formate dabei, was er nun als Attribut und was er als Element. Also ich hätte genauso auch als den Vornamen hier First ein Attribut machen können, habe ich aber nicht getan. Das ID für Identifikator ist ein spezielles Attribut nochmal, das ist nämlich eins, das eindeutig sein soll. Da hatte ich mir hier beispielsweise die Nutzerkennzeichen gewählt, die ja per Definition eindeutig sein sollten, zumindest in einer Verwaltungsdomäne. Ja, und dann noch ein Datum, das mag das Datum des Anlegens dieses Eintrags sein, das kann man natürlich auch als Attribut klassifizieren. Damit kann ich natürlich auch nicht so sehr mit anfangen. Ich kann aber zumindest da was ableiten, wie die allgemeinen Regeln für XML-strukturierte Dokumente und Daten aussehen. Das sehen wir hier ganz unten. Das heißt, wir haben einen Tag, das ist der Name des Elements jeweils, also hier Person, Burst, E-Mail und so weiter. Haben eventuell Attribute, die können aber auch wegfallen. Dann kommt ein Inhalt, wie auch immer geordnet, und ein Endetag. Eine Abkürzungsschreibweise sollte man auch kennen, weil die auch in den folgenden Beispielen noch auftritt. Und zwar haben wir manchmal den Fall, einen von leeren Elementen, hier dem Beispiel gut war nicht, aber den Fall wollen wir auch noch berücksichtigen. Da gibt es eine Abkürzungsschreibweise, dass man dort hier diese Symbolik, also Schrägstrich und größer als Zeichen, hinschreibt. Damit erspart man sich das separate Endetag. Sie sehen hier noch einen Hinweis auf eine kommentierte Fassung des XML-Standards. Das ist ähnlich wie bei Gesetzbüchern. Der eigentliche XML-Standard ist so in schwierigen juristischen Aushandlungen entstanden und liest sich dann auch wie Gesetzestext ein klein wenig. Und wenn man den verstehen will, braucht man eine vernünftig kommentierte Fassung oder ist zumindest hilfreich. Ja, nun haben wir gesehen, diese Struktur mit den Studenten und Vornamen, Nachnamen, E-Mail hat natürlich ein ganz bestimmtes Bild. Frage ist jetzt, ist das vorneweg bekannt oder muss ich das in irgendeiner Notation aufschreiben? Nun, man hat dort dem Benutzer oder auch den benutzenden Werkzeugen eine ganze Reihe Freiheiten gelassen. Eine Variante besteht tatsächlich darin, dass man eine formale Vorschrift dafür gar nicht aufstellt, dann kann man natürlich nur gewisse allgemeine Eigenschaften prüfen. Also das sehen wir, wenn ich nochmal zurückgehen soll, beispielsweise könnte man prüfen, dass zu jedem Beginn-Tag auch ein Ende-Tag gehört und dass die Attribute alle aus einem Namen und einem Wert bestehen. Wenn das der Fall ist, dann nennt man ein solches XML-Dokument wohlgeformt oder wellformt. Wenn man dagegen jetzt sichern will, dass zum Beispiel jemand nicht zwei Vornamen hat oder zwei E-Mail-Adressen, wobei das kann natürlich auftreten, dann muss man noch formellere Vorschriften erlassen. Und das führt dann dazu, dass ich auch entscheiden kann, ob das gültige Dokumente sind. Also es gibt einen Unterschied zwischen gültig und wohlgeformt. Ja, wenn ich entscheiden will, ob was gültig ist, dann muss ich diese Vorschriften irgendwie ausdrücken können. Und das erfolgte von SGML her bisher meist mit einer sogenannten Document Type Definition, Dokumententyp Definition. Und die hat zumindest für diejenigen, die Informatik studieren oder studiert haben, unter ihnen wird es nicht neu sein, etwas von dieser Bacchus-Mauer-Form, mit der Programmiersprachen ja schon seit langen Zeiten definiert werden. Das heißt, ich kann hier beispielsweise definieren, dass ein Strukturstudenten aus Personen besteht. Der Stern ist ein spezielles Symbol, der bedeutet nämlich fünf bis beliebig viele. Und hier eine Person wiederum besteht aus den Elementen First, Last und E-Mail, also Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Das Fragezeichen hinter der E-Mail-Adresse hat wiederum eine besondere Bedeutung und sagt aus, dass dieses Element null oder einmal vorhanden sein kann. Also in anderen Worten, die E-Mail-Adresse ist optional. Dann kann ich auch noch spezifizieren, welche Attribute vorhanden sein sollen oder müssen oder dürfen. Das sehen wir hier, diese Attributliste zu Person, also ein Attribut-Identifikator ist immer erforderlich. Das ist übrigens auch in der Praxis wirklich so, denn es kann leicht passieren, das ist uns auch hier schon passiert, dass Studenten mit identischen Vor- und Nachnamen auftreten. Und wenn ich dann nicht noch einen weiteren Identifikator eingeführt habe, werden die natürlich laufend verwechselt werden. Das heißt, der eine bekommt die Prüfung vom anderen gut geschrieben und umgekehrt. Das kann positiv sein, aber vielleicht nicht immer. Ja, und wir sehen auch das Datum. Das C da, da steht für Character Data, also allgemeine Zeichenkette. Implied bedeutet, ich kann es auch weglassen, dann wird irgendein Standardwert dafür benutzt. Es gibt noch viel mehr Variationen dieser Syntax, wie ich solche Dokumententypdefinitionen ausschreiben kann. Sie sehen hier, First, Last und E-Mail sind dann nicht weiter unterstrukturiert, das heißt, dort steht dieses PC da hat. Das hat aber nichts mit PCs zu tun, die hier unter dem Tisch stehen, sondern das bedeutet Parsed Character Data, also ausgewertete Zeichenkette. Was da ausgewertet wird, dazu kommen wir noch gleich noch. Im Wesentlichen kann man jetzt erstmal sich damit begnügen, das heißt eine Zeichenkette. Ja, diese Vorschrift ist nun, sagen wir, von Informatiker schon halbwegs verständlich, aber ansonsten doch recht abstrakt und diffizil. Deswegen beginnt sich in letzter Zeit eine Alternative mit zu verbreiten, wie man solche Vorschriften auch formulieren kann. Und zwar ist das diese, sind das die sogenannten Schemen. Oder da man für alles eine dreibuchstabige Abkürzung gerne findet, diese XML, Scheme Scheme Description, XSD. Und da wollen wir uns auch noch mal kurz anschauen, wie die aussieht. Na, wir erkennen schon, einen Vorteil hat man hier. Die Grundstruktur ist so ähnlich wie von dem normalen XML selbst. Man hat nicht wieder eine völlig neue Syntax zu lernen und vor allem Werkzeuge natürlich vereinfachen das auch. Es sieht etwas, es sieht nicht ganz so kompakt aus. Hier kann ich beispielsweise definieren, dass das Element Studenten, Personen enthält, die minimal 1, maximal Sternmal auftreten dürfen. Oder was ist noch, gesehene Attribute, beispielsweise, die haben den Namen Identifikator und auch einen Typ-Identifikator. Das ist noch ein Unterschied bei der, dieser XSD, den Schemen, dass ich jetzt auch etwas detaillierter Typenvorschriften machen kann. Das brauche ich manchmal für die Verarbeitung. Diese Darstellung ist also nicht ganz so kompakt, aber es gibt eine gewisse Tendenz, dass sich die eventuell stark verbreitet, wenn ich gar diese Dokumenttyp-Definition verdrängt. Das lässt sich aber heute noch nicht sicher sagen. Man sollte es zumindest im Auge behalten als eine wesentliche Variante. Ja, hier kommen noch einige Dinge, die sonst immer im Kleingedruckten stehen, die ich aber zumindest mal kurz erwähnt haben wollte. Es gibt Verarbeitungsanweisungen, das sind also Dinge, die nicht formal zur Sprache gehören, sondern die spezielle Aktion des Systems, was da das Ganze dann verarbeitet, auslösen soll. Die werden mit diesen Fragezeichenklammern dort markiert. Dann kann man Dokumententypen noch definieren. Es gibt dort öffentliche und private. Öffentlich, dann sind solche gemeint, die irgendwo standardisiert sind. Vielleicht haben das einige schon gesehen bei HTML-Files, wo auch eine, auf eine öffentliche Dokumententyp-Definition Bezug genommen wird. Dann haben wir den Begriff Entities, Entitäten. Das ist eine Art Abkürzungsschreibweise. Wer HTML gut kennt, wird das vielleicht auch von den Umlauten und ähnlichen Dingen kennen. Dafür wird auch diese Entity-Schreibweise benutzt. Und hier könnte ich beispielsweise, wenn die Chemnitz und die Adresse öfters auftritt, oder ich aus irgendeinem anderen Grund das als Symbol gern hätte, das praktisch einmalig definieren und dann mit dieser etwas eigenartigen Schreibweise und dann den Entity-Namen und Semikolon dann darauf zurückgreifen. Der letzte Aspekt auf dieser Seite ist die Textkodierung. Man hat bei XML als Standardtextkodierung ISO 10646 festgelegt, auch unter der Bezeichnung Unicode bekannt. Man muss das nicht im Detail wissen, aber eine wesentliche Folge ist, dass dort auch Alphabete unterstützt werden sollen, die mehr als 256 Buchstaben haben. Also gerade aus dem asiatischen Raum gibt es ja da eine ganze Menge Dinge, die mit den einfachen 8-Bit-Zeichen nicht zurechtkommen, also Multibyte-Zeichen. Das hat natürlich Folgen für die Werkzeuge, die dann doch deutlich komplexer werden und zumindest damit umgehen können müssen. Ich glaube aber, wenn Sie für, sagen wir mal, die westeuropäischen Sprachen etwas realisieren wollen, dann kann man sich das ein klein wenig vereinfachen, indem man das nutzt, was heute dort eigentlich am üblichsten ist, diese Codierung 8859. Also sprich, die Umlaute nutzen das 8. Bit. Das muss man aber in der Regel explizit angeben, sonst werden die Werkzeuge das nicht korrekt interpretieren. Wenn man nicht bei dem Werkzeug selber etwas eingestellt oder voreingestellt hat. Ja, unser Beispiel hat zwar eine Struktur gezeigt, aber damit kann ich ja noch nicht sehr viel anfangen. Ich kann die nicht einmal vernünftig formatiert anzeigen aus dem Quelltext, den wir hier gesehen haben. Wenn ich jetzt also neue Texte erfinde, muss ich in der Regel auch Vorschriften erfinden, wie die denn bei Bedarf angezeigt werden sollen. Zumindest bei Dokumenten, die zur Anzeige da sind. Und dort hat sich die Entwicklung noch keineswegs beruhigt. Im Gegenteil, die neuesten Standards sind von vor einem Monat ungefähr. Und es gibt mindestens vier wesentliche Varianten, zumindest vier von denen ich weiß. Das sind einmal diese Cascading Style Sheets, CSS. Das kennen vielleicht einige schon aus dem HTML-Umfeld, weil die relativ einfach zu handhaben sind, auch teilweise schon implementiert sind, werden die sicherlich auch für XML Verwendung finden. Dann gibt es aus dem SGML-Umfeld ein dieses Wortungetüm Document Style and Semantic Specification Language. Das geht mit den 3S und dem L wird Diesel gesprochen, damit man sich nicht die Zunge verknotet. Und das hat allerdings, ist allerdings von dem Inhalt her und von der Handhabung her genauso kompliziert, wie der Name schon befürchten lässt. Das heißt, es ist doch nur Experten vorbehalten und würde sicherlich die Benutzung ziemlich verzögern. Als Hauptlinie hat man dort die sogenannte Extensible Style Sheet Language definiert. Und allerdings ist sich das Komitee dort nach kurzer Zeit ein klein wenig uneins geworden, oder besser gesagt, sie haben gemerkt, dass man eigentlich zwei unterschiedliche Linien unterstützen muss. Das sind einmal die sogenannten Transformationen. Dort beschreibt man dort eine Umwandlung von XML in ein anderes XML. Wozu das gut sein soll, werden wir gleich sehen. Und als zweite Entwicklungsrichtung, dass man sogenannte Formatierungsobjekte beschreibt. Also ich beschreibe, dieser Text soll, was weiß ich, in einer Schriftgröße 20 Punkte und 3 cm vom linken Rand herein gesetzt werden. Das ist also eher das, was Sie von traditionellen Schriftsatzsystemen, LaTeX beispielsweise, wenn man es kennt, schon gewöhnt sind. Um diese etwas abstrakten Dinge etwas zu illustrieren, habe ich zu diesen beiden Entwicklungen mal hier ein ganz einfaches Beispiel hier aufgeschrieben. Man sieht hier im speziellen Tag dieses XSL Style Sheet. Der Doppelpunkt kennzeichnet übrigens sogenannte Namensräume. Weil der Begriff Style Sheet nicht so geschützt ist, den sich jeder für irgendwas ausdenken und benutzen könnte, hat man gesagt, wir definieren einen Namensraum XSL und hinter diesem Präfix XSL können wir dann bestimmen, was dort passiert. Das kann nicht mit irgendwas kollidieren, was der Nutzer selbst erfunden hat oder was er von woanders benutzt. Wir sehen hier etwas Template Match, meinetwegen in einer Adressliste, wo es ein Tag mit Namen Town gibt, also Stadt. Und ich möchte die drucken und, oder besser gesagt, als HTML ausgeben. Dort möchte ich natürlich nicht irgendwie Town, was soll der HTML-Browser mit Town machen, mit dem Tag? Vermutlich nichts Sinnvolles, wenn er überhaupt was tut. Was sinnvoll wäre, dass ich den Stadtname Tag drucke. Wir sehen da auch, was hier passiert. Das Tag B ist ein HTML-Tag hier in dem Fall. Also HTML, merken wir, ist zumindest vergröbert betrachtet ein Spezialfall von XML. Ich habe also hier ausgedrückt mit dieser Style-Sheet-Vorschrift, dass ich immer dann, wenn ich auf das Tag Town treffe, dieses Tag Bold und End Bold, also Fettdruck und Ende Fettdruck, einsetze. Und hier dieses Apply Templates bedeutet eben, dass ich genau das, was innerhalb des Town, dieses Town-Elements steht, also zwischen Beginn Town und Ende Town, dass das dann genau hier eingesetzt werden soll, das heißt zwischen Beginn Bold und End Bold. Naja, und damit ist auch dieses Template, das heißt diese Regel, das kann man als eine Art Folge von Regeln definieren, so Style Sheet ist dann hier zu Ende. Damit kann ich also XML in anderes XML oder in HTML umwandeln. Das nützt mir allerdings nicht so sehr viel, wenn ich tatsächlich meinetwegen Buch pro hoher Qualität machen will. Dann habe ich ja irgendwann zwar HTML, und was da ein HTML-Browser draus macht, wenn ich auf Print drücke, das ist auch immer nicht so ganz klar und nicht immer das, was sich der Autor gewünscht hat. Deswegen hat man noch die Möglichkeit geschaffen, diese Formatierungsobjekte, FO steht für Formatic Objects. Wir sehen, die Grundstruktur ist sehr ähnlich, das ist auch ein XSL-Style-Sheet. Aber jetzt haben wir hier doch ein spezielles Element, und zwar FO für Formatic Object. Und zwar habe ich hier mit Folgendes ausgedrückt. All das, was zwischen dem Beginn-Tag-Count und dem End-Tag-Count steht, wird zu einem Block, und bekommt das Attribut von Size 20 Punkte, also irgendwie auch ziemlich groß gedruckt. Und dieses Applied Template steht auch wieder drin, das heißt, alles was zwischen Beginn und Ende von Town stand, darauf wird das angewandt und mein Formatic Object Block ist hier zu Ende. Das ist also eine sehr einfache Regel, die allerdings in dem Fall schon vermutlich das tut, was sie soll. In der Praxis sehen natürlich diese Beispiele sehr viel für tatsächliche Anwendung sehr viel komplexer aus, aber ich denke, einige wesentliche Merkmale kann man hier dran zeigen und Sie haben eine Grundvorstellung bekommen, was denn diese Style-Sheets auf der Basis von Transformationen und auf der Basis von Formatierungsobjekten machen. Ja, nur kurz erwähnen möchte ich, dass es auch noch eine XML-Linking-Language gibt. Da könnte man auch einen Vortrag für sich dazu halten. Allerdings habe ich deswegen hier das nicht weiter ausgeführt, weil es dazu in der Tat noch kaum Werkzeuge gibt, die damit irgendwas sehr Sinnvolles tun. Man möchte also gegenüber den HTML-Links eine viel reichere Semantik, dass man Links kommentieren kann, multidirektionale Links, dass man meinetwegen ein vorhandenes Dokument, was man zwar nicht ändern kann, was man aber vielleicht kommentieren möchte, dann hat. Es gibt dann in dem Zusammenhang noch eine sogenannte XML-Treu-Correct-Page, die dann der Adressierung innerhalb eines Dokuments dient. Vielleicht kennen einige von Ihnen das schon, dass man irgendwo Identifikatoren angeben kann. Auch nicht besser gesagt, bei HTML kennt es wahrscheinlich noch nicht. Dort gibt man ja üblicherweise Anker mit einem Namen an, wenn man mitten in ein Dokument hineinspringen will. Diese Rolle übernehmen wir diese Identifikatoren, die wir bei dem Einführungsbeispiel schon gesehen haben. Und jetzt kann ich allerdings nicht nur auf benannte Elemente zugreifen, sondern in der Tat auch auf Elemente, die bestimmte Tag-Namen haben und kann sowas realisieren, dass ich auf die zweite Sektion und dort auf den dritten Paragraphen, also sprich Absatz, zugreifen möchte. Ich kann also dort in das Dokument hinein zeigen, so nach dem Motto der dritte Satz des fünften Abschnitts oder so. Das ist ganz sinnvoll. Denn wenn ich zum Beispiel Kommentare zu einem Dokument abgeben will oder mehrere Autoren kooperativ an irgendwas arbeiten, dann ist es natürlich ein Problem, dass ich dort meinen Link ziele, wo irgendwas hinzeigen soll, nicht einfach dort in das Dokument hineinlocken kann. Ja, wie gesagt, hier ist auch noch sehr viel in Bewegung bei diesen beiden Konzepten, also Links und Adressierung innerhalb eines Dokuments. Deswegen möchte ich das kurz fassen. Und zu dem Wesentlichen, was wir hier heute mal darstellen wollen, der Werkzeugunterstützung kommt. Nun fallen einem als erstes Editoren ein. Es gibt noch ein paar XML-Editoren, allerdings so ganz akut ist das Problem in der Regel nicht, da XML häufig auch von Werkzeugen automatisch hergestellt wird. Und zum Zweiten, bei der Flexibilität von XML, das ist ja nur eine Metasprache, ist es natürlich sehr schwierig, einen Editor zu realisieren, der in allen Spielarten dort irgendwas Sinnvolles veranstaltet. Sodass heute in vielen XML-Anwendungen in der Tat ein ganz gewöhnlicher Editor vielleicht mit ein bisschen Unterstützung noch genutzt wird, um XML-Dokumente herzustellen. Wichtiger ist schon die Syntaxanalyse. Da gibt es mittlerweile auch wohl so um die 100 verschiedenen Syntaxanalysatoren und Weiterverarbeitungstools, die beispielsweise mit Hilfe von Stylesheets oder auch auf anderen Wege eine Konvertierung eben mitunter auch wieder nach XML realisieren. Browserseite sieht noch nicht so besonders gut aus. Manche Leute oder an manchen Stellen liest man ja oder hört man, naja, XML ist die Zukunft des WWW. Das mag stimmen, allerdings nicht in der Form, wie sich manche Leute das vielleicht vorstellen, dass nur noch XML-Dokumente auf dem WWW-Server stehen und der Klient macht dann irgendwas damit. Diesen Fall wird es sicherlich geben. Es wird aber zumindest in der nahen Zukunft nicht der typischste Fall sein. Denn das Einfachste, was so ein Browser damit machen könnte, wäre den XML-Baum darzustellen. Das ist eine Art grobe Datendarstellung. Das ist aber nicht viel aussagekräftiger als die Quelltextanzeige des XML-Textes. Was man machen kann, dass man Style-Sheets angibt, die irgendwie eine sinnvolle Umsetzung vornehmen, eben beispielsweise ein Standbezeichnung, wie wir es gesehen haben, Fettdrucken und sowas. Was ich auch noch schon gesehen habe, dass man spezielle Applets hat, die dann kleine XML-Datenstücke, sogenannte XML-Inseln, auswerten können und dann in irgendeiner Art und Weise präsentieren. Das wird für spezielle Anwendungen sicherlich gebraucht werden. Aber heute muss man ja auch damit rechnen, dass die Browser sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich denke gerade an die Browser in sehr kleinen Geräten, Sprachhandys und Ähnliches, was jetzt zunehmend eingesetzt wird. Dort wird man nicht erwarten können, dass, was weiß ich, die neueste 50 Megabyte große Browser-Version von wo auch immer dann jeweils gleich funktioniert und auch der Benutzer alle paar Wochen das neu installiert. Deswegen ist heute tatsächlich so, dass in vielen Fällen serverseitige Techniken zum Einsatz kommen, sei es in Form von CGI-Programmen oder Surfnetz oder ähnlichen Techniken. Dazu werde ich auch noch mal kurz was sagen. Wenn Sie selbst Werkzeuge herstellen, ist es wichtig zu wissen, dass es hier auch zwei standardisierte Schnittstellen gibt zwischen der Syntaxanalyse und der restlichen Verarbeitung. Das ist einmal das Dokumenten-Objektmodell, das ist eine Art hierarchische Adressierung. Wieder an dem Beispiel, was wir die ganze Zeit hier schon haben. Ich kann zum Beispiel auf die E-Mail-Adresse des ersten Studenten zugreifen mit diesem Ausdruck. Also Student, Person 1, weil es ja mehrere geben kann, E-Mail. Und das bedeutet natürlich, dass erst so ein Baum im Speicher aufgebaut werden muss. Das ist eine relativ zeit- und speicheraufwendige Analysetechnik. Viel einfacher ist es, wenn Sie den Analysator, den Syntaxanalysator veranlassen, bei jedem Tag oder Tag-Ende oder den Daten dazwischen einfach eine von Ihnen vorgegebene Funktion aufrufen zu lassen. Das nennt man dann Simple Analyzer for XML. Das nutzen auch einige Werkzeuge. Ein wesentliches Beispiel, was wo auch viele Techniken vereint sind, ist diese Entwicklung Apache Cocoon. Läuft unter der Überschrift XML und Java-Based Web Publishing. Man kann dort XML-Dokumente bereitstellen auf dem www-Server und kann dann, muss natürlich auch Stile dafür festlegen, in Form dieses Formatierobjektes, das ist nicht real. Man kann dann aber verlangen, dass die Ausgabe in allen möglichen Formaten erfolgt. Ich habe mir mal den Begriff XHTML noch hingeschrieben. Das ist im Wesentlichen das normale HTML4, was Sie vielleicht kennen, soweit eingeschränkt, dass die XML-Regeln formal eingehalten werden. Das hat den Vorteil, dass ich dann dieses HTML mit typischen XML-Werkzeugen weiter behandeln kann. Und ich kann natürlich hier auch anderes XML, diese Wireless Markup Language, PDF für Druckausgabe herstellen. Es gibt zwei Komponenten, einen XML-Parser und einen Stylesheet-Prozessor noch. Der Effekt von diesen ganzen Techniken ist, dass ich in meine Webseiten auch Logik einbetten kann. Das ist eine recht originelle Anwendung. Wenn ich, hier habe ich mal ein Beispiel mit dem beliebten Hit-Counter, den jeder so gerne auf seiner Seite haben möchte. Der wird zurzeit ziemlich aufwendig meistens organisiert. Hier könnte ich beispielsweise in die Seite etwas einbetten, was dann mit so einem speziellen Tag XSP, so dem XML Stylesheet Prozessor, eine Logikanweisung darstellt. Wer ein klein wenig was von Java schon mal gehört hat, wird unschwer sehen, dass das Java-Anweisungen sind, die dann innerhalb dieser Webseite ausgeführt werden, auf dem Server allerdings, nicht auf dem Klienten. Und jetzt kann ich hier beispielsweise irgendwo mal den Hit-Counter, auf den Hit-Counter zugreifen, auf die Hit-Counter-Methode. Die liefert mir erstmal, wie Sie hier sehen, den Counter selbst und erhöht ihn dabei. Das ist eigentlich auch das typische semantische Verhalten eines solchen Hit-Counters. Die Detail-Syntax und Semantik kann ich hier natürlich aus Zeitgründen nicht erläutern. Ich denke aber, vielleicht habe ich einige von Ihnen neugierig gemacht, das auch mal selbst ausprobieren zu wollen. Ja, digitale Bücher sind sicherlich eine wesentliche Anwendung von XML. Zu XHTML hatte ich schon was gesagt. Eine andere interessante Entwicklung, die es eben sehr ähnlich ist, ist das sogenannte Open E-Book. Also elektronische Bücher sind ja fast in aller Munde. Es gibt sie zwar noch kaum zu kaufen, aber es gibt den Versuch, zumindest die Formate zu standardisieren, wobei man dort auch sich im Wesentlichen auf dieses XHTML geeinigt hat, aber erweiterte Text zulässt, für die dann der Buchlieferant auch eigene Stylesheets mitliefern muss. Unter dieser URL finden Sie auch eine Reihe von Testbüchern. Was noch ungeklärt ist, muss ich gleich dazu sagen, ist die ganze Frage der Bezahlung und Copyright-Sicherung. Das ist also die gleiche Kalamität wie bei diesen digitalen Videodiscs vorhanden. Da gibt es noch keine Patentlösung, da kann XML auch wohl kaum helfen. Ja, dann hatte ich hier noch DocBook aufgeführt. Das ist eine sehr komplexe Sprache oder für große technische Dokumentation typischerweise. Diese Text Encoding Initiative, TEI, dort ist der Schwerpunkt, dass man vorhandene Bücher ausdrücken kann, die man meinetwegen physisch nicht mehr aufgeben will. Das ist schon der schöne Begriff primär dafür dann geprägt worden, die ja etwas aufwendiger zu behandeln und zu speichern sind. Ja, und der ISO-Standard zum Schluss, da ist man sich noch unklar, ob man durchsetzen wird, warum man ISO ist oder ob sich das irgendwann erledigt hat. Sie sehen, also dort gibt es noch viele Richtungen. Eine ganz andere Sache ist die, dass XML an vielen Stellen auch als kleines Hilfsmittel nur verwendet wird, um andere interessante Funktionalitäten zu erzielen. Und beispielsweise dieses Web-Distributed Authoring and Versioning. Ich kann dort beispielsweise ein Dokument aus dem Webserver holen, na, das kann ich heute schon. Was ich aber zusätzlich kann, ist es bearbeiten und dann wieder auf den Webserver stellen. Und zwar so, dass andere Autoren, die das auch bearbeiten wollen, davon erfahren und beispielsweise mit einer Koordinierungsfunktion dann dem Zweiten, der das Dokument haben will, gesagt wird, du kannst das Dokument zwar bekommen, aber es würde nicht gelingen, das zu verändern und wieder reinzuschreiben, weil dann ja sich die beiden Änderungen gegenseitig auf die Füße treten würden. Und ich will das jetzt nicht ausführlich kommentieren, was hier als Inhalt passiert. Hier kann man zum Beispiel sogenannte Collections definieren und an den HTML-Server diesen Request schicken. Der schickt mir dann daraufhin ein kleines XML-Dokument zurück, wie Sie hier sehen, was nun alle möglichen Unterlagen enthält. Sie sehen also, XML ist hier nur als Hilfsmittel verwendet worden, um bestimmte komplexe Semantiken automatisch auszudrücken. Mittlerweile gibt es auch schon eine größere Anzahl von Servern und Klienten, die dieses Protokoll beherrschen und das realisieren. Ich denke, da werden wir in Zukunft auch noch eine Reihe interessanter Anwendungen sehen. Ja, eine weitere wichtige Anwendung, wir sind jetzt bei dem Anwendungsspektrum und hier unsere Auswahl aus den repräsentativen Anwendungen sind Metainformationen. Und ich hatte hier oben mal versucht, den Extrakt hinzuschreiben, was sind Metainformationen, wozu sind die gut. Und in einem Satz zusammengefasst könnte man sagen, dass natürlich mit XML alles maschinenlesbar auszudrücken ist. Aber ist es auch maschinenverstehbar? Das heißt, kann irgendein Verarbeitungsprogramm auch Zusammenhänge dort begreifen? Nun, von Haus aus erstmal nicht. Ich muss doch gewisse Hilfestellungen geben. Und diese Hilfestellung ist beispielsweise dieses Resource Description Framework. Und damit kann ich, ganz vereinfacht gesagt, Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Ressourcen ausdrücken. Das sehen wir hier unten an einem Beispiel. Ja, RDF, also ich... Das bedeutet nur, ich drücke jetzt im Folgenden einen Zusammenhang aus. Ich habe also eine Beschreibung über das Dokument www.b3.org.rdf. Ich sehe, diese Beschreibung hat einen Inhalt, diese RDF Description, nämlich einen Creator. Ja, nun kann ich natürlich den Autor irgendwie nennen. Manchmal hat der Autor, ich könnte einfach den Autorennamen nennen. Haben wir auch vorhin schon gesehen, ist nicht so ganz toll. Denn es kann ja sein, dass mehrere Leute mit gleichen Namen existieren. Vielleicht hat der Autor sogar eine Homepage im www, wo alles drinsteht über ihn. Dann wäre es das Beste, wenn ich die an dieser Stelle nenne. Und genau das passiert hier. Das heißt, der Creator, also wobei der Name Creator natürlich auch wieder standardisiert sein soll, denn jemand anders nennt es vielleicht Autor, der dritte schreibt Creator mit kleinem C. Das ist nicht so günstig, deswegen habe ich hier wieder einen Standard benutzt. DC steht für Dublin Core. Das ist eine Einigung, wie man typische Bibliotheksdaten dort ausdrückt, also Autor von Büchern, Verlag, Erscheinungsjahr und dergleichen. Damit nicht jeder, der sowas erfinden kann, sich dafür eigene Abkürzungen und Text ausdenkt. Das wäre ja sehr unvorteilhaft. Wir sehen also hier, als Creator dieses Dokuments hier oben, ist jetzt hier eine wiederum Ressource, eine RDF-Ressource angegeben und das ist offensichtlich die Homepage des und der Autorin. Als Ergänzung hier nochmal kurz noch, dass man auch Unterschriften, digitale Unterschriften ausdrücken kann. Kulturdokumente, was ja sicherlich für ernsthafte Nutzungen auch eine große Rolle spielen wird. Die Unterschriftstechnik selber, die kryptografischen Funktionen sind ja allerdings nicht standardisiert. Wer an Multimedia-Effekten interessiert ist, wird sicherlich um diese Synchronized Multimedia in der gleichen Language nicht umhinkommen. Dort kann ich also ausdrücken, dass beispielsweise in einem Bildschirm meines Bildschirms ein Video abgespielt wird und parallel dazu irgendwelche Tonspuren oder auch Bilderreihen nachgezeigt werden, so Dia-Shows und dergleichen. Mit etwas Glück kann man auch versuchen, ob das funktioniert. Ja, normalerweise braucht man dafür spezielle Player. Es gibt allerdings auch einen Player, der einfach als Applet benutzt wird. Sehen wir, der das tut, was er ungefähr soll. Das ist nur eine ganz einfache Demonstration, die dann hier verschiedene Bilder an verschiedenen Stellen positioniert und wieder wegnimmt. Denn mit den Audio- und Videospuren, das funktioniert in der Java-Variante noch nicht ganz richtig. Was hatten wir noch? Ja, als Austauschformat für Werkzeuge wird XML auch sicherlich sehr stark verwendet werden. Einmal für Softwareentwürfe, das wird eher die Softwareentwicklungsexperten interessieren. Für Vektorprogramm. Vektor hat man ja heute die Kalamität noch, dass fast jedes Vektorprogramm oder jedes Head-Programm eigene Formate hat und dass immer gerade das Format, was man bräuchte, nicht so recht zur Verfügung steht. Dort zeichnet sich auch die Standardisierung ab. Es gibt dort auch ein Beispiel, dieser K-Illustrator von KDE, der dort Vorreiter ist. Und der letzte Punkt wird vielleicht auch nochmal hochinteressant werden. CORBA, Common Object Request Broker Architecture, den Begriff haben vielleicht einige schon gehört. Das ist nicht ganz unumstritten, weil es ja komplexe Technik ist, um auf entfernte Objekte zuzugreifen. Da zeichnen sich ein paar interessante Perspektiven, ich habe es auch so beschrieben, in Alternative oder vielleicht bemächtigt sich CORBA auch dieser Sache dann ab, nämlich in Form von XML-RPC oder einem Simple Object Access Protocol. Das, was sich davon durchsetzen wird, weiß man noch nicht ganz genau. Interessante Perspektive ist es aber auf jeden Fall, weil man damit zu entfernten Objekten mit sehr simplen Mechanismen und damit auch mit vermutlich relativ wenig Overhead zugreifen kann. Und unter Nutzung aller Vorteile, die man bei HTTP hat, also beispielsweise Secure Socket Layer und ähnliches. Ja, damit wäre ich auch am Schluss des Vortrags. Ich hatte hier eine ganz kleine Auswahl an Quellen angegeben. Es gibt sicherlich noch sehr viel mehr. Ich finde es aber von diesen Seiten aus recht gut. Dieses Linux Java und XML hatte ich hier eingefügt als Anlass dieses Linux-Tages, um zu zeigen, dass es auch viel miteinander zu tun hat. Denn Linux-Systeme dienen häufig als Testbett für neue Anwendungen. Es ist übrigens so, dass auch dieses Material, was Sie hier sehen, eigentlich mal ein XML-Teil war. Das kann man zum Beispiel unter anderem daran erkennen, dass hier solche Sachen wie Begriffslisten, Abkürzungslisten und so existieren. Die braucht man also nicht von Hand herzustellen. Die hat die XML-Verarbeitungsmaschine, wenn Sie so wollen, automatisch hergestellt. Oder auch die Liste aller verwendeten externen Referenzen. Sie sehen das ja auch. Man sieht hier natürlich, dass eine ganz schöne Akronymsuppe hier produziert worden ist. Das ist sicherlich ein kleiner Nachteil dieser Entwicklung. Ich wollte aber zum letzten Punkt wieder zurück. Ganz richtig. Ja, auch diese Navigationsgeschichte ist hier automatisch eingesetzt worden. Wir hatten auch beim Ausprobieren noch etwas, da kann ich zum Beispiel hier XML-Dokumente hochladen und durch einen Webserver dann in HTML umwandeln lassen. Ich möchte mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe unter, denke ich, Gent Directory. Das ist auch eine Beschreibung eines Lehrmaterialformats in XML. Das werde ich mal dem Webserver schicken. Mal sehen, was passiert. Also er verarbeitet diesen XML-File. Aha, liefert mir ein paar Diagnoseinformationen. diesen Teil auch das XML-Teil selbst. Also hier sehen Sie, dass verschiedene Markierungen auftreten, also das blau unterlegte sind Syntaxvorschriften, Hinweise und dergleichen. Das jetzt also aus der XML-Quelle hergestellt worden. Ja, die andere Geschichte können Sie selbst mal ausprobieren, Ansatz zur elektronischen Geschäftsabwicklung, wie man beispielsweise das Papier, was heute in vierfacher Ausfertigung zwischen allen möglichen Abteilungen der Uni hin und her geht, elektronisch eben mit XML-Formaten dann wesentlich effizienter gestalten könnte. Aber ich denke, damit lassen wir es hier erstmal gut sein. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck bekommen, was hier für Potenziale dahinter stecken und dass es sicher interessant ist, sich mit diesem Ding auch weiter zu befassen. Ich bin jetzt auch gern bereit, noch auf Fragen zu antworten. Danke.